Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hello und Alaaf, ihr Jacken. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Karnevalstage, habt euch feuchtfröhlich vergnügt und habt es euch gut gehen lassen, trotz des miesen Wetters da draußen. Allerdings gibt es ja auch eine kleine Gruppe an Leuten, die dem Karneval nicht so nahegetragen sind. Von daher denke ich, betrifft das uns. Grüß dich Sören, grüß dich Fabi.
Hallo zusammen.
Ja, hallo, guten Tag aus dem irgendwie Liverpool-mäßigen englischen Meerbusch. Furchtbares Wetter.
Das stimmt wohl. Zieht sich von Karneval quasi so weiter.
Ja, leider, muss man sagen. Also heute Morgen war wirklich fürchterlich.
Aber das hat uns ja den einen oder anderen entspannten Tag letztendlich gebracht, Fabi, was das angeht.
Ja, wahrscheinlich dir noch mehr als mir. Ich bin ja da nicht so tief mit verwurzelt mit dem Karneval wie du. Und ich würde auch sagen, ich bin einmal musste ich mit zum Karneval, das war an dem Sonntag. Ansonsten bin ich tatsächlich drumherum gekommen dieses Jahr.
Bei mir war es nur der Rosenmontag und da auch nur mehr oder weniger bis zur Hälfte der Wagen. Und dann war man auch einmal klitschenass und das hat dann auch gereicht. Und wenn man es ganz richtig machen will, dann zieht man einfach weit weg, dass man von allem gar nichts mitkriegt, ne Sören?
Ja, ins Exil für die Karnevalisten, ja genau. Wenn alle Leute, die in NRW kein Karneval feiern, die kommen ja dann immer hier in den Norden. Von daher kann ich das schon verstehen, warum ihr nicht viel dran teilgenommen habt, beziehungsweise andere Leute dann auch flüchten.
Das stimmt. Wichtigste Frage noch, fastet ihr jetzt irgendwie oder alles so weiter wie bisher, Fabi?
Ich bin im Moment, glaube ich, ziemlich gut in Form. Von daher gibt es eigentlich keinen Grund, irgendwas extra wegzulassen. Ich bin ja auch kein Fan von Süßigkeiten. Also da muss sehr viel zusammenkommen bei mir. Weder Gummibärchen, Alkohol auch nicht. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ich müsste mir wahrscheinlich wirklich händeringend irgendwas suchen, was ich im Zweifel weglassen könnte. Von daher, nee, keine Änderung, es geht weiter wie bisher.
Sehr schön, kein schlechtes Gewissen. Bei dir, Sören?
Der Espresso steht neben mir und ein Keks, das muss nachmittags auf jeden Fall sein. Also von daher, Fasten ist hier nicht angesagt.
Perfekt, ich mache auch einfach so weiter und wir machen einfach so weiter. Von daher, lasst uns loslegen. Wir machen heute wieder so einen bunten Mix, machen verschiedene Themenpunkte und blicken dann auch voraus auf den kommenden Spieltag. Ich würde vorschlagen, wir fangen an mit dem Positiven in dieser Woche und zwar mit dem Auftritt der deutschen Mannschaften in der Champions League. Fabi, gegen eine italienische Mannschaft, relativ souverän, setzte sich Borussia Dortmund durch. 2:0, Atalanta zu Hause abgefertigt. Relativ souverän und ein bisschen überraschend schon, oder? Für dich eigentlich eine klare Geschichte gewesen.
Ja, also wie gesagt, ich stelle auch direkt am Anfang mal die These auf, dass die Serie A deutlich schlechter ist als die deutsche Bundesliga. Bin gespannt, wie ihr das versucht wegzuargumentieren gleich, weil ihr seid ja beide Freunde der Serie A oder guckt die ja auch immer ganz gerne. Vielleicht einmal kurz zum Spiel. Dankbarer italienischer Gegner im Playoff-Spiel zu Hause in Bergamo. Wow! Also wenn auch sich jemand mal die Aufstellung angeguckt hat von Bergamo, mit was für einer Truppe die da antreten. Der einzige Name, der, glaube ich, auch allen Hörern was sagen müsste, wäre Kolasinac, glaube ich, ehemaliger Schalker, wenn ich richtig informiert bin. Aber ansonsten war da gar nichts dabei. Spielerische Armut auf italienischer Seite. Und die Dortmunder im Moment ja mit einem gewissen Lauf, wo sie einfach ihre Spiele mittlerweile sehr erwachsen und routiniert über die Zeit bringen, ihre Tore schießen, im Moment gerade so eine vorübergehende Stärke für Standardsituationen, vor allem auch Flanken aus dem Halbfeld, bevorzugt natürlich über die rechte Seite von Riason, wo sie im Moment sehr effektiv sind und effizient. Und von daher folgerichtiger, hochverdienter 2:0 Erfolg. Vielleicht sogar noch der einzige Vorwurf, dass sie den Italienern in der zweiten Halbzeit meines Erachtens zu viel den Ball überlassen haben und vielleicht noch mal aufs dritte Tor hätten gehen können, um im Rückspiel noch mal ein paar Kräfte zu schonen, bevor der große Showdown vor der Tür steht. Gut zusammengefasst, oder?
Definitiv, definitiv.
Dankeschön.
Und das mit der Bayern-Brille, ne? Zum BVB. Respekt.
Ja, ohne ChatGPT, Freunde.
Ja, Sören, wenn Niko Kovac sich vor dem Spiel hätte ein Ergebnis gewünscht, dann wahrscheinlich ein 2:0. Also kann der BVB die Reise nach Bergamo jetzt am kommenden Mittwoch relativ entspannt angehen, ne?
Ja, entspannt weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung, um weiterzukommen. Fabi hat es ja perfekt zusammengefasst. Also wenn da jetzt noch was schief gehen sollte, oder beziehungsweise da müsste schon Wunder passieren, wenn der BVB sich das noch nehmen lässt.
Ja, und der positive Lauf des BVB nahm ja schon am Freitag Schwung auf. Auch da war Mainz 05 kein Stolperstein. Ja, von den Toren her 4:0 am Ende, somit das vermeintliche Highlight-Spiel der bisherigen Saison, würde ich sagen. Bisschen unterhaltsamer als die letzten Mauenauftritte des BVBs. Aber am Ende da auch ein hochverdienter und wirklich ungefährdeter 4:0-Erfolg der Dortmundern. Ja, ich habe noch einen Bekannten von uns glücklich gemacht, dem konnte ich noch zwei Karten vermitteln. Der hat sich auch riesig drüber gefreut und hat, glaube ich, ja, mit das beste Spiel des BVBs in dieser Saison gesehen.
Ich glaube, er saß weinend auf der Tribüne.
Vor lauter Stolz. Und bei dem Kartenpreis noch konnte er wahrscheinlich auch das ein oder andere Bier noch mittrinken. Von daher, ja, sehr gut gelungener Auftritt des BVBs. Lass uns direkt vorausblicken. Jetzt am kommenden Wochenende, Topspiel Samstagabend, Sören. Der BVB in Leipzig zu Gast.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Topspiel, das muss man wirklich sagen. Es zeigt sich, glaube ich, in dem Spiel wird sich zeigen, wie weit der BVB dann ist, weil es ist vermeintlich, glaube ich, schon das Aufeinandertreffen der ja, zwei Teams, die hinter Bayern stehen, die sich ja auch, glaube ich, von der Qualität her sicherlich nicht so groß unterscheiden. Für den BVB, glaube ich, ist es schon ein sehr wichtiges Spiel, wenn du da die 3 Punkte holst, gerade vor dem Spiel dann gegen die Bayern. Kannst du den Druck noch aufrechthalten? Und von daher glaube ich schon, dass der BVB auch in dem Spiel sicherlich auf 3 Punkte spielen wird.
Ja, und bei Leipzig, Fabi, müssen wir uns, glaube ich, die Frage stellen nach dem glücklichen 2:2 zu Hause gegen Wolfsburg am Sonntagabend. Meinst du, wir bekommen in dieser Saison nochmal eventuell noch eine Trainerdiskussion in Leipzig rund um Ole Werner?
Also ich. Wie gesagt, was Sören gerade eben erzählt hat, ich sehe ehrlicherweise Leipzig nicht auf dem Niveau von Dortmund, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach auch, glaube ich, ein Stück weit argumentiert durch die ganzen Ergebnisse, zumindest von Spieltag 1 bis 22 bisher, was man sehen konnte. Sie sind 11 Punkte hinter Dortmund. Dafür gibt es gute Gründe, die unglaubliche Anfälligkeit auch für Gegentore, die man so von den Leipzigern auch gar nicht gewohnt ist. Teilweise spielerische Tristesse, vor allem im letzten Drittel. Aber, und da bin ich dann wieder wahrscheinlich, glaube ich, im selben Boot wie Sören. Vielleicht ist Leipzig die Mannschaft, die nicht so gut damit zurechtkommt, dass sie eben dieses Jahr nicht international vertreten sind und brauchen diese Highlight-Spiele. Jetzt haben sie eins am Samstag vor der Brust gegen Borussia Dortmund zu Hause. Und trotzdem sagt irgendwas in mir, dass der BVB die 3 Punkte entführen wird, weil ich auch Leipzig vor allem in den Topspielen gegen Bayern schon sehr, sehr anfällig gesehen habe. Und ich glaube, ein Qualitätsunterschied schon vorhanden ist, auch wenn nicht so groß wie der zum FC Bayern, aber Dortmund durchaus die bessere Mannschaft ist.
Ja, also wenn man sich mal die Parallele da zu den anderen Mannschaften obenrum anschaut, sei es Leverkusen oder jetzt auch der VfB am Samstag, die holen dann gegen die vermeintlich Muss-Gegner dann ihre Punkte auch und ja, lassen keine Punkte momentan liegen. Und jetzt die letzten 12 Spieltage, da geht es ja dann auch ja, mehr darum, die Ernte dann einzufahren der Saison. Und bei den Leipzigern, Oliver Minzlaff hat es ja auch gesagt, also die Champions-League-Quali dieses Jahr ist absolut Pflicht. Noch sind es 2 Punkte Rückstand auf Platz 4. Eventuell kriegen wir ja den 5. Champions-League-Platz. Aber ich bin da momentan, so der Trend geht bei den Leipzigern die letzten Wochen, gerade auch spielerisch wieder so ein bisschen ja, nach hinten los.
Ja, das muss man leider so sagen. Ich meine, sie hatten ja oder sind in die Saison gestartet mit vermeintlich besten Voraussetzungen, dass du dich eben ja jede Woche eigentlich auch auf den Bundesligaspieltag vorbereiten kannst mit einer individuellen Qualität, die im Kader ist. Saisonstart war gut, dann geht es jetzt nach und nach irgendwie auch ein bisschen bergab. Sicherlich auch geschuldet, und das ist, glaube ich, generell immer das Leipziger Problem, dass du ja Mitte der Saison plötzlich kommen die Gerüchte für einzelne Spieler, dann ist der schon auf der Insel in England, dann ist der schon beim anderen Top-Club. Ich glaube, das bringt auch ja sehr, sehr viel Unruhe rein. Und wenn du dann eben eine schlechte Phase hast, dann kommt das eben noch mit drauf. Klar darf man auch nicht vergessen, es ist immer noch eine junge Mannschaft. Das heißt, da wird es immer auch Leistungsdellen geben während der Saison. Aber das ist, glaube ich, das Thema, was ja Leipzig schon über Jahre hinweg einfach verfolgt, dass du erstens eben eine Mannschaft hast, die wenig Erfahrung hat, dementsprechend auch nicht konstant ist, und dass eben du junge Spieler hast, die sich natürlich auch mal gedanklich vielleicht dann schon im Sommer verabschieden. Ja, und das bringt alles, glaube ich, trägt alles dazu bei, dass du dann irgendwie nicht den Fokus hast, um am Ende auch mal 34 Spieltage top zu performen und vielleicht mal den zweiten Platz oder so holst. Aber mit der Mannschaft musst du schon klar in die Champions League kommen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Ja, so gut, aber also ich glaube schon, ich glaube schon, dass da Oliver Minzlaff manchmal auch ein bisschen.
Fabi? Hallo? Da haben wir ihn gerade verloren, Sören. Oder ist der Fabi wieder da?
Ich bin da, die ganze Zeit.
Ja, wir haben dich nicht gehört.
Ich wollte nur einmal sagen, Oliver Minzlaff, der Anspruch ist richtig. Leider geht aber die Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu weit auseinander. Und so sicher, wie der ein oder andere sich ist, dass Leipzig in die Champions League gehört, bin ich mir ehrlicherweise nicht. Weil dafür gibt es andere Mannschaften, die ich durchaus qualitativ auch mittlerweile nach 22 Spieltagen über Leipzig einkategorisieren würde.
Definitiv. Gut, um das Thema Leipzig anzuschließen, habt ihr beide noch ein, zwei Sätze, was euch so einfällt, zu Timo Werner, der jetzt seinen Abschied bekannt gegeben hat, wurde verabschiedet am Samstag, verlässt RB nach San Jose. MLS ruft. Was verbindet ihr so mit Timo Werner die letzten Jahre?
Tja. Also ich glaube, muss man sagen, dass er wurde ja, glaube ich, auch so verabschiedet, wie er in Erinnerung bleiben wird, dass er eben auch gerade in Leipzig, glaube ich, gerade in der Anfangszeit von RB, glaube ich, viel erreicht hat und auch dazu beigetragen hat, dass RB jetzt da ist, wo RB ist. Unterm Strich, glaube ich, ist es schon auch eine Kategorie mit einem Talent, was vielleicht nicht das volle Potenzial abgerufen hat, um den riesen Durchbruch zu schaffen. Das zeigt ja dann jetzt auch, dass er eben nach Amerika geht. Sicherlich in der Leistungsbetrachtung innerhalb der Bundesliga wird Timo Werner jetzt sicherlich nicht als der Top-Top-Spieler in Erinnerung bleiben.
Okay. Ja, und ich kann nur dazu sagen, dass, ich meine, du warst ja selber auch schon mal in San Jose. Ich glaube, er hat sich da ein bisschen blenden lassen von dem Ruf aus Kalifornien. Jeder, der schon mal in San Jose weiß, dass ja dieses Städtchen eigentlich wenig Kalifornien-Vibe versprüht. Also ich weiß nicht, worauf er sich da, oder ich hoffe, er weiß, worauf er sich da eingelassen hat. Was man natürlich auch sagen muss, ich glaube, er hätte Potenzial gehabt, mehr aus seiner Karriere zu holen. Hat er nicht hinbekommen. Und trotzdem sind sein Leben lang wahrscheinlich alle Nachkommen abgesichert und er wird sich auch in San Jose zweimal täglich warmes Essen leisten können.
Ja, denke ich auch, ja. Ich habe Timo Werner eigentlich immer ziemlich gerne spielen sehen, sowohl bei Leipzig als auch in seiner frühen Zeit in Stuttgart. Also früherer Wechsel vielleicht von RB weg oder so hätte ihm vielleicht ganz gut getan, so ein bisschen aus dem Blickfeld der Bundesliga vielleicht erstmal wieder raus. Aber gut.
Kannst ja auch sehr die These stark aufstellen, hätte er sich damals für den FC Bayern entschieden, hätte, glaube ich, vieles anders laufen können.
Ja, er hat alles eigentlich mitgebracht. Gut, egal, sei es drum. Machen wir weiter positiv in der Champions League. Leverkusen, Sören, gewinnt bei Olympiakos im Hexenkessel 2-0. Ja.
Dank Patrick Leistung. Ich fand eine sehr reife Leistung, die habe ich nicht unbedingt erwartet, gerade ja auch, weil Leverkusen in den letzten Wochen jetzt nicht so stark performt hat, dass man jetzt sagt, okay, sie gehen da ohne Probleme in dem Hexenkessel durch. Am Ende ein 2-0, mit dem du sicherlich auch sehr gut leben kannst. Gerade die zweite Halbzeit, fand ich, war Leverkusen schon sehr, sehr abgezockt, konnten sich dann endlich auch mal auf Patrick Schick verlassen, der die Tore dann macht. auch da Top-Voraussetzungen, glaube ich, für das Rückspiel. Wenn es irgendwie ein Scheitern, eine Hürde hätte geben, dann war es das Auswärtsspiel in Piräus. Jetzt spielst du zu Hause und ich denke mal, mit dem Vorsprung, ähnlich wie Dortmund, solltest du das jetzt auch über die Bühne bekommen.
War ja ähnlich souverän, Fabi, wie jetzt auch schon am Samstag, der ja auch sehr deutliche 4:0 Heimsieg über St. Pauli, ne?
Ja, aber da muss man auch mal fairerweise dazu sagen, das ist jetzt alles natürlich auch das, was normalerweise auch von Leverkusen zu erwarten ist. Der Heimsieg gegen Pauli, jetzt auch bei allem Respekt, Olympiakos Piräus, sorry to say, aber in einem Playoff-Spiel, da musst du schon auch erwarten, dass eine der Bundesliga-Top-Mannschaften da auch mal durchmarschiert. Deswegen, ja, freut mich, ich habe es gestern auch geguckt, es war eine gute Leistung, es waren auch, die Tore sind dann, glaube ich, auch zum richtigen Zeitpunkt gefallen, kurz nacheinander, die Messe war gelesen. Aber das ist schon auch einfach nur das Mindestmaß an Anforderungen, was Bayer Leverkusen erfüllen muss. Also da muss man jetzt nicht ins Schwärmen verfallen, sondern sorry to say, aber das ist Business as usual, wo du als Bundesliga-Top-Mannschaft im Vorbeigehen auch mitnehmen musst. Und jetzt spielst du noch gegen Union, solltest auch mal deine 3 Punkte wiederholen und dann bist du nämlich auch mal wieder dabei im Konzert der Großen, wenn es um die Champions League geht. Und da müssen sie ja auch wieder hin. Und alles andere ist, glaube ich, auch ehrlicherweise zu viel des Guten, wenn man da jetzt die Lobhudelei zu stark ausreizen würde. Ja. Zumindest von meiner Seite aus.
Gehe ich mit. Vor allem jetzt am Wochenende der frühe Doppelschlag, da innerhalb von einer Minute, ne, direkt in der Anfangsviertelstunde gehen sie 2:0 in Führung, konnten dann schon relativ frühzeitig in den Verwaltungsmodus schalten, weil von Pauli halt auch mal wieder gerade offensiv überhaupt nichts kam. Und ja, kam Leverkusen dann natürlich entgegen, sich da ein bisschen zu schonen dann jetzt für den Auftritt in der Champions League. Ich habe eh so das Gefühl, wenn man so auf die Ergebnisse guckt, sieht das ja alles die letzten Wochen relativ souverän aus. Die Punkte werden geholt, spielerisch ist das natürlich alles noch, ja, nichts Dolles, aber man holt die Punkte und jetzt die letzten Spiele, man hat dort, muss nach Dortmund, hat dann zu Hause noch Leipzig und muss zum VfB. Also man hatte eigentlich bis zum Saisonende alles, die Züge mehr oder weniger in der eigenen Hand, hat nur das Nachholspiel in Hamburg. Also von daher, Punkte werden geholt, spielerische
Akzente. Wann ist das eigentlich?
Was denn?
Das Nachholspiel, das müsste doch irgendwann jetzt mal sein, oder nicht?
Ich glaube, irgendwann im März jetzt irgendwann, ne? Ende März, Mitte, Ende März
kann okay.
das sein.
Mhm. Ja. So, dann könnt ihr ja jetzt mal noch kurz, bevor wir zu den anderen Vereinen kommen, eure Serie A
ja,
einmal
ich bin,
ein bisschen unter die Lupe nehmen.
Ich bin enttäuscht. Wir können ja noch auf den nächsten italienischen Verein zu sprechen kommen, Sören oder Fabi. Dann, ja, Juve hat auch einen mitgekriegt bei Galatasaray. 5:2 ja. hieß es da am Ende im Hexenkessel von Istanbul. Und Gala steht, wie am Anfang der Saison quasi angekündigt, im Achtelfinale nach dem Hinspiel-Sieg.
Ja, was war das für ein Spiel? Also gefühlt hat sich Galatasaray gerade in der zweiten Halbzeit nach dem Rückstand ja dann auch innen raus gespielt. 4 Tore in einer Halbzeit. Ja, gefühlt war jeder Schuss drin. Juve konnte nichts dagegen halten, dann auch mit der gelb-roten Karte, muss man sagen, das war dann wirklich auch ein Unterschied, Leistungsunterschied. Klar, also wenn man auf den Kader guckt von Gala, wir haben da ja auch ein bisschen drüber geschrieben schon vorher, das ist schon eine gute Mannschaft und Juve ist halt meilenweit davon entfernt, den Fußball zu spielen, den sie in den vergangenen Jahren gespielt haben. Muss aber dazu sagen, dass gerade die zweite Halbzeit, da hat sich Gala einfach in den Rausch gespielt. Da hätte Juve, glaube ich, auch mit der gelb-roten Karte kaum was dagegen halten können. Manchmal hast du so Tage und am Ende steht ein 5-2, was auch in der Deutlichkeit, glaube ich, absolut verdient war.
Hm. Ja, das stimmt wohl. Ja, und die andere italienische Mannschaft, ich hatte es, glaube ich, vor ein paar Wochen, wo wir über die Auslosung gesprochen sind, hatte ich ja noch drüber gesprochen, eventuell könnte ein Stolperstein sein und der wurde es dann auch für Inter Mailand. 3:1 gehen sie auf dem Kunstrasen bei Bodo Glimm unter. Ja, der Vorjahresfinalist Fabi, muss ich auch sagen, eventuell auch ein bisschen vercoacht worden, das Spiel. Einige Leistungsträger auch auf der Bank gelassen, soll jetzt keine Entschuldigung sein, um Gottes Willen, ne? Aber schwacher Auftritt von Inter, ist alles noch drin fürs Rückspiel. Ich denke mal, 2-0 zumindest erstmal können sie auf jeden Fall dann im San Siro bestimmt dann auf die Anzeigentafel bringen. Aber gut war das alles nicht.
Nee, also wie gesagt, ich glaube an sich, muss ich aber fairerweise auch sagen, dass ich die Playoff-Runde fand ich durchaus cool. Ich fand auch die ein oder andere Partie durchaus interessant, war ein bisschen hin und her gerissen am Dienstag und Mittwoch, was ich denn gucken soll. Also von daher glaube ich, ist dieses neue Format der Champions League schon auch so, dass man sagen kann, es hat seine Berechtigung und macht den Wettbewerb ein Stück weit attraktiver. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist so ein bisschen meine Meinung rund um die Serie A-Teams. Ja, im Zweifel, wenn es blöd läuft, hast du keine einzige Mannschaft im Achtelfinale. Ist, glaube ich, ungewöhnlich.
Richtig.
Juve ist weg. Ich glaube, ganz ehrlich, dieses Wunder wird nicht passieren nächste Woche. Sind wir ganz ehrlich, Inter traue ich es auf jeden Fall noch zu. Aber du gehst halt schon mit einer schweren Hypothek in dieses Spiel und jeder weiß, gegen einen parkenden Bus zu
Ja.
spielen, ist auch nicht so einfach. Dazu kommt noch, dass Inter, glaube ich, eine Mannschaft ist, die auch gar nicht darauf ausgelegt ist, 70, 75, 80% Ballbesitz zu haben. Dafür fehlt dann auch vielleicht im Vergleich zu den absoluten Top-Top-Mannschaften wie Arsenal, die individuelle Qualität, sich da halt einfach da und auch am Ende durchzusetzen. Also es könnte höchst spannend werden. Und für die Serie A wäre es natürlich ein ganz bitterer Rückschlag, wenn du in der Champions League ab Ende Februar schon zugucken musst.
Richtig. Ja, einzig positiv, die deutschen Vereine sieht ja momentan auch ziemlich gut aus, könnten dann auf jeden Fall in der Fünfjahreswertung an Italien vorbeiziehen und dann vielleicht am Ende der Saison dann noch den fünften Champions League-Platz mit in Anspruch nehmen.
Ja, ist nur eine Sache, muss man auch dazu bedenken. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt, aber beide Mannschaften, Deutschen, werden die Playoffs überstehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Gleichbedeutend heißt das, eine Mannschaft spielt gegen Arsenal und die andere Mannschaft spielt gegen Bayern. Also können wir auf der einen Seite im Zweifel froh sein, dass wir ein deutsches Achtelfinale haben, weil wir wissen, wir werden eine Mannschaft im Viertelfinale haben. Auf der anderen Seite muss man dann fairerweise auch sagen, sind wir dann nur eine Mannschaft besser als die Italiener und schauen wahrscheinlich, unter den letzten acht werden wahrscheinlich vier, fünf Premier League-Vereine sein.
Ja,
Vier,
alles wie immer.
fünf.
Ja. Ja. So, dann hol uns doch mal noch die nächsten Spiele noch mit rein. Die wir
Ja,
noch
gib mal
haben.
Gas hier, du wirst ja auch bezahlt dafür.
Ja, schön wäre es, ne? Ja, die Bundesligaspiele nehmen wir natürlich noch mit. Ich würde sagen, Hoffenheim-Freiburg.
Ich würde erstmal nur sagen, die Champions League machen wir noch mal
Ach
kurz.
so, die Champions League, ja, die können wir natürlich auch noch mitnehmen. Du hattest ja geschwärmt vor dem Spiel von dem Duell Brügge gegen Madrid, Atletico Madrid. Ich glaube, das Spiel hatte auch einiges zu bieten. 3-3 am Ende, alles offen, wobei es da sicherlich für Brügge dann auch in Madrid ja, sehr schwierig werden wird. Dann können wir natürlich auch noch den ja, knappen Sieg vom PSG. Ich weiß nicht, ob ihr das die Anfangsphase mitbekommen habt, wo Monaco 2-0 geführt hat. Dann Ousmane Dembélé ausgewechselt wurde, mit bösen Blicken von Luis Enrique gestraft wurde. Doué reingekommen ist und er dann quasi auch der Mann war, warum PSG dann noch 3-2 gewonnen hat. Und sicherlich auch interessant, Benfica Real, knapper Sieg für Real, auch da wieder ja, viel Diskussion um Vini Junior und Jose Mourinho. Und da würde mich auch eure Meinung jetzt auf das Rückspiel, gerade mit Blick auf das Rückspiel, interessieren, ob Benfica da jetzt noch was reißen kann. Man muss ja sagen, in Madrid ja, wird es dann auch Spiel ohne Jose Mourinho wahrscheinlich auf der Bank, der einen Platzverweis bekommen hat. Also das wird natürlich ein Riesenbrett Arbeit für Benfica werden.
Ja, wobei jetzt im Hinspiel Benfica da auch schon eigentlich Real schon vor die eine oder andere Aufgabe gestellt hat. Also so ein dominanter Auftritt war das jetzt von Madrid nicht, ne? Also ging schon heiß her und ich denke, das kann man auch fürs Rückspiel erwarten, dass das da eine ziemlich heiße Kiste werden wird in Madrid. Also chancenlos sehe ich da Lissabon nicht. Natürlich spielt der Heimvorteil da für Real auf jeden Fall noch mit rein. Zum Thema Vini Junior, ich hatte mit Fabi die Woche schon kurz geschrieben. Also, wenn ich der Gegenspieler wäre da an sich, ich würde ihn, glaube ich, auch durchgehend weg durchbeleidigen. Aber das muss ich halt als Topspieler, glaube ich, auch dann abkönnen. Und das zeigt eigentlich dann auch die Stärke und die Klasse. Ich meine, ich hatte den Vergleich zum Basketball gezogen mit Dennis Rodman früher. Der wurde auch beleidigt ohne Ende und hat natürlich auch Trash-Talk ja, der feinsten Note betrieben. Aber ja, da ist es auch immer ruhig geblieben, ne? man durfte sich halt nicht von ihm, durfte sich halt nicht drauf einlassen, ne? Das ist das mit der mentalen Stärke letztendlich.
Ja, aber bei ihm ist das natürlich so, dass man in erster Linie über genau solche Sachen einfach spricht, wenn dann eben da so ein Theater ist, wenn er angefeindet wird. Er ist ja, wird ja teilweise wirklich auch hoch gehypt, finde ich. Also er kommt ja aus meiner Sicht gar nicht ran an Ronaldo oder an Messi. Wird ja immer da sicherlich auch in der Regel genannt, aber er ist, finde ich zumindest, weit, weit weg von Weltklasse einfach auch.
Ja, das ja. Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
Ab in die Wüste mit ihm. Fertig.
Ja. Ja, und dann haben wir noch Sören Newcastle. Die hatten ein Trainingsspiel bei Karabakh Aktat. Ja, Viererpack Anthony Gordon und ja, da ist der nächste Gegner dann Chelsea oder Barca. Das wird, glaube ich, dann auch ein richtig cooles Spiel dann im Viertelfinale werden, im Achtelfinale werden. Gut, dann heute noch der VfB. Die Fans können sich glücklich schätzen. Geht nach Schottland in den Celtic Park nach Glasgow. Da können wir uns heute Abend, glaube ich, auf eine ziemlich stimmungsvolle Atmosphäre freuen, wie eigentlich immer. Ich weiß nicht, wer es am Wochenende gesehen hat. 3-2 Siegtreffer von Celtic, irgendwie 97. Minute, Torschütze da mit in den Block der Fans gesprungen. Waren richtig geile Bilder. Also ich bin heute Abend auch mal gespannt. Favoritenrolle beim VfB oder 50-50?
Ja, klar, komm, mach's kurz. VfB muss weiterkommen. Also wir sprechen über die schottische Liga, über einen Verein, der in der Liga nicht mal auf Platz 1 steht. Also da brauchen wir jetzt hier keinen Fass aufmachen.
Okay. Also, VfB muss es machen. Gut. Fabi, die Bayern haben es auch in Bremen gemacht.
Ja, zwar wenig überzeugend spielerisch. 3-0 gewonnen. Ergebnis ist deutlicher, als es vielleicht am Ende auch war. Wie gesagt, es reicht im Moment die individuelle Klasse. In dem Fall von Harry Kane ist schon absoluter Wahnsinn nach wie vor, wie er dann ja ansatzlos vor allem das 2-0, aber auch den Elfmeter, den musst du erstmal so schießen. Das ist im Moment der Unterschied, den sie machen. Ich glaube, es fehlt ein bisschen im Moment so die Anspannung, die geht jetzt langsam wieder los mit dem Heimspiel gegen Frankfurt. Dann hast du Dortmund und dann geht's auch Gott sei Dank in der Champions League wieder weiter. Und ich glaube, das ist das, was die Mannschaft jetzt langsam auch wieder braucht.
Ja, und bei den Bremern können wir, glaube ich, festhalten, haben alles in ihren Möglichkeiten gemacht, haben jetzt kein schlechtes Spiel gemacht, haben die Bayern natürlich dann durch individuelle Fehler dann zu den Toren zeitweise auch dann eingeladen. Und ja, jetzt kommt es am Wochenende dann zum ja, Abstiegsknaller dann auf Pauli. Und wer da verliert, kann sich, glaube ich, dann ja, die nächsten Wochen auf einiges einstellen. Wen habt ihr da als Favoriten? Ist schwer zu sagen, ne?
Ja, 50-50 Spiel. Grundsätzlich würde ich aber schon sagen, dass gerade St. Pauli vielleicht die besseren Karten hat, einfach weil sie zu Hause spielen und ja, gefühlt auch eine positivere Stimmung ist. Und dementsprechend würde ich einen leichten Vorteil dann auch St. Pauli zuschieben.
Mhm. Fabi, noch zwei Sachen zu den Bayern. Einmal Manuel Neuer ausgewechselt, wird jetzt wahrscheinlich 3 bis 4 Wochen fehlen. Natürlich eine Schwächung für die Bayern, oder gehst du da relativ sorgenfrei in die nächsten Spiele dann mit Urbich zwischen den Pfosten?
Also ich hau jetzt einen raus und sage, es ist absolut keine Schwächung, ganz im Gegenteil, weil ich finde Urbich, die Spiele, die er machen durfte, fand ich ehrlicherweise überzeugend, dass er mal einen Fehler gemacht hat. Ja, das gehört dazu, das macht jeder Torhüter. Ich finde Urbich auch mittlerweile mit dem Fuß stärker als Neuer, beziehungsweise präziser, und er bringt noch eine Komponente ins Spiel der Bayern, die du mit Manuel Neuer nicht hast, und zwar durchaus auch mal die Möglichkeit, lang zu spielen, auch als letzter Mann oder als Torhüter dann. Hat man, glaube ich, in dem einen oder anderen Spiel schon mal gesehen, dass das durchaus auch Früchte tragen kann. Von daher, ich würde es tatsächlich nicht als Schwächung sehen.
Okay.
Ich verstehe auch den Hype um Manuel Neuer, um ganz ehrlich zu sein, nicht. Dafür schaue ich zu viele Bayern-Spiele. Es gibt ja so viele Experten, die nach wie vor sagen, er ist der beste Torhüter in Deutschland. Für dich immer persönlich ist eine Ohrfeige für unter anderem Oliver Baumann und all die anderen tollen Torhüter, die wir haben. Ist aber auch kein Manuel Neuer-Bashing, aber ich glaube, der Zenit wurde überschritten und es ist Zeit für jemanden, der übernehmen kann.
Okay, gut. Dann noch zwei Personalien, Kimmich und
Ta.
Vierte gelbe Karte am Wochenende, dann eher
ist wurscht. Schon.
Ist schon wurscht?
Ist wurscht, ob die gegen Dortmund spielen oder nicht. Es wird eh ein 4-0 für Bayern, von daher.
Oha, okay. Das notieren wir jetzt schon mal so. Gut, Such dir ein Spiel aus, und wie möchtest du weitermachen?
Ja, wir können mal mit einem überzeugenden Heimsieg der Eintracht weitermachen, glaube ich. Beziehungsweise es war dann doch auch harte Arbeit, das gehört, glaube ich, auch dazu. 3:0 gegen Mönchengladbach. Erste Halbzeit gefühlt aus wenig viel gemacht, 2 Tore gemacht. Da war die Gladbacher schon irgendwie auch die Mannschaft, die mehr vom Ball hatte. Zweite Halbzeit im Prinzip ähnlich, wo dann die Eintracht dann auch zum richtigen Zeitpunkt dann nochmal das 3:0 gemacht hat. Dann war das Spiel natürlich gelaufen. Es war, glaube ich, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber ist sicherlich die Eintracht noch weit davon entfernt, jetzt jeden Gegner an die Wand zu spielen. Das hat man jetzt auch gegen Gladbach gesehen.
Ja, erster Sieg nach zuletzt 9 Pflichtspielen ohne Sieg, immens wichtig. Aber jetzt 4 Punkte aus den letzten 2 Spielen und auch nur ein Gegentor kassiert. Ja. Ich glaube, Riera hat da die richtigen Schrauben gedreht. Letzter 2:0 Sieg der Frankfurter Mitte Dezember gegen Augsburg. Das war auch der letzte Sieg, da damals ein 1:0. Sieht ganz gut aus. Ja, und bei den Gladbachern, Fabi, die warten jetzt seit 6 Spielen auf den Sieg und die nächsten Gegner heißen Freiburg, Union und Bayern. Es wird nicht einfacher für die Gladbacher die nächsten Wochen.
Nee, es wird eng, wie gesagt, und das sagen wir ja auch schon seit ein paar Wochen, ist ja jetzt keine Überraschung. Also die vermeintliche Leistungsträgersäule bei Gladbach funktioniert nicht. Der Kapitän ist mehr beschäftigt damit, wo er denn im Sommer gerne hinwechseln wollen würde. Von daher glaube ich schon, dass Gladbach eigentlich vom Niveau her schon auch da hinten rein gehört. Und im Moment eben auch noch von der guten Hinrunde, zumindest phasenweise guten Hinrunde, profitiert. Das ist tatsächlich leider die Wahrheit. Für mich Gladbach kein Stück besser als Werder Bremen beispielsweise, Union Berlin, das ist alles irgendwo ein Niveau. Und von daher, ja, ich glaube, es ist mit Ansage. Und ihr kennt meine Meinung dazu. Es geht ja seit ein paar Jahren schon so. Es wird irgendwann dann, wird es eben nicht mehr reichen. Und die Erfahrung hat ein HSV gemacht, Bremen hat die auch gemacht vor ein paar Jahren. Und ich befürchte, dass das irgendwann auch auf Gladbach zukommen könnte.
Okay, gut. Wer noch ein paar Punkte vom Abstiegskampf entfernt ist, ist nach dem Sieg am Wochenende der HSV. Festung Volksparkstadion, am Ende ein 3:2-Erfolg nach 1:0 Rückstand gegen Union Berlin. 7 Heimspiele ungeschlagen, 3 Siege, 4 Unentschieden, 13 von 21 Punkten zu Hause geholt. Und ja, man kann entspannt in den Rückspiegel schauen, Sören.
Ja, das unterstreicht meine These, dass wir dem HSV zum Klassenerhalt gratulieren können. Ich glaube, so hältst du auch die Klasse, wenn du eben die Heimspiele wirklich auch für dich entscheidest. War es jetzt ein Topspiel? Natürlich nicht. Es war jetzt auch kein Sieg, wo man sagt, okay, das war sehr überzeugend, sondern Union Berlin war gerade, glaube ich, auch in der zweiten Halbzeit dem 2:2 näher als der HSV dem 3:1. So, am Ende gewinnst du das Spiel halt trotzdem. Und das ist alles egal nach dem 34. Spieltag. Hauptsache, du stehst dann eben auf Platz 15 und im Moment sieht das sehr, sehr gut aus, weil sie eben auch, glaube ich, auch das nötige Spielglück eben auf ihrer Seite haben. Und das ist, wie gesagt, das ist der Faktor, glaube ich, wenn du die Heimspiele für dich entscheidest, auswärts dann auch mal einen Punkt holst, dann bist du auf einem guten Weg und der HSV ist, glaube ich, auf einem sehr guten Weg.
Punktgleich jetzt mit Union, die jetzt in 26 noch gar kein Spiel gewonnen haben. Der HSV bei 25 Punkten, ich habe mal geguckt, die letzten 3 Jahre, 32, 33, 34 Punkte haben gereicht, um als 15. die Liga zu halten. Also die 8 Punkte sollte der HSV, glaube ich, in den nächsten Spielen auf jeden Fall noch irgendwo einfahren können, denke ich mal. Ja, Fabi, lasst uns mit einer Mannschaft weitermachen, die weiter sich oben in der Tabelle festsetzt. Die einen oder anderen haben ja schon gedacht, dass nach der Klatsche in München so der Knackpunkt kommt. Aber nichts da, nichts mit der TSG Hoffenheim, die ziemlich souverän, ohne große Probleme, den SC Freiburg zu Hause mit 13:0 schlagen.
Ja, was soll man dazu sagen? Also es sieht wirklich spielerisch auch sehr gut aus. Es sieht nach einer gefestigten Truppe aus. Es macht teilweise auch fußballerisch Spaß, denen zuzugucken. Und im Moment, glaube ich, sind sie auch recht befreit von Verletzungssorgen. Das kommt auch noch dazu. Und von daher, glaube ich, ist das genau die eine Mannschaft, die eigentlich keiner von den großen Top-Mannschaften da vorne drin haben will. Die aber befreit von jeglichem Druck, Woche für Woche frei aufspielen können.
Ja, sage und schreibe 8 Heimspiele in Folge jetzt gewonnen. Unglaubliche Serie. Und die nächsten Gegner machen es der TSG dann relativ einfach, sage ich jetzt mal. Köln, Pauli, Heidenheim, Wolfsburg. Also da kannst du eigentlich auch nochmal 10, 12 Punkte locker draufpacken. Also da muss schon verdammt viel schief gehen, dass das dieses Jahr da nichts mit der Champions League geht. Ne? Traumtor von Kramaric, erste Halbzeit noch geklaut worden, weil es knapp abseits war, aber momentan läuft es bei der TSG weiter so. So, was haben wir noch an Spielchen? Haben wir was vergessen hier? Der FCA, Fabi, den haben wir noch.
Ja, mausert sich langsam, oder? Kann man das so sagen? Ist ja verrückt, irgendwie, was so ein Trainerwechsel alles bewirken kann. Spaß beiseite, es ist eine 1-0. Ich glaube, das war das Einzige, was an dem Tag gezählt hat, dass du da mit 3 Punkte aus dem Spiel rauskommst. Dazu hat es, wie gesagt, einen Elfmeter benötigt in der 80. Minute. Ich glaube, an sich, wenn man jetzt mal alles andere ausblenden wird, war schon ein Spiel auf Augenhöhe. Die einen haben halt im Moment ein Stück weit ein bisschen mehr das Spielglück auf ihrer Seite. Und du gewinnst 1-0, das ist das, was zählt. Und für die Heidenheimer muss man dann eben so ganz langsam schon sagen, dass es wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr reichen wird. Gleichzeitig, glaube ich, diese Woche auch eine Jobgarantie ausgesprochen worden für Schmidt, was auch gut so ist, für den Verein Planungssicherheit gibt. Aber ich gehe mal davon aus, dass die zweigleisige Planung sich im Moment mehr auf die Zweitligasaison 26/27 konzentriert als eine weitere Bundesliga-Saison.
Ich könnte mir jetzt am Wochenende vorstellen, wenn der VfB da Sonntagabend zu Gast ist, mit dem Hinblick aufs Rückspiel dann gegen Celtic, je nachdem, wie das dann ausgegangen ist, dass da eventuell Heidenheim nochmal punkten könnte. Davor Bremen, Pauli vielleicht mit dem Unentschieden. Dann sind es nur 4 Punkte. Also es ist alles immer noch rechnerisch möglich und wer weiß, ob da vielleicht dann doch nochmal ein Wunder geschehen könnte. Warten wir mal ab. Ja, Sören, zweite Liga. Da geht es jetzt auch so langsam richtig zur Sache. Ein großer Aufstiegsaspirant, den wir alle eigentlich auf dem Zettel hatten, der kann sich, glaube ich, nach diesem Wochenende, nach einer 3-2-Heimniederlage, endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschieden.
Ja, absolut. Die Hertha, ich glaube, das war das Spiel. Also zumindest für mich an diesem Wochenende, an dem zurückliegenden Wochenende, wo ich ganz genau drauf geschaut habe. Es war ein absolutes Top-Spiel, gerade mit Hannover ja auch, das sagen wir ja auch immer wieder mit, die spielerisch beste Mannschaft der zweiten Liga, die ja wichtige Big Points gesammelt hat, jetzt 41 Punkte hat, punktgleich mit Elversberg auf Platz 3. Ja, und für die Hertha sitzt da jetzt, glaube ich, schon 7 Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz. Also da muss man sagen, nach und nach, die ersten 5 werden den Aufstieg unter sich ausmachen. Und wichtig sicherlich auch gerade für unsere Schalker Freunde, dass in Kiel gewonnen wurde. Das heißt, man ist da auch wieder auf dem ersten Tabellenplatz. Also es ist eng beisammen, gerade die ersten 5. Und unten im Keller, glaube ich, konnte vor allen Dingen die Fortuna bzw. hat einen Befreiungsschlag verpasst gegen Münster.
Das stimmt wohl. Also bei mir war, meine Frau war mit im Stadion mit einer Freundin und selbst die Freundin hat gesagt, was ist das für ein schlechtes Spiel, der hat früher selbst mal Fußball gespielt, sei es Tempo, sei es spielerische Akzente. Also ich glaube, von den Chancen her waren vielleicht wirklich 2, 3 gefährliche Aktionen auf beiden Seiten. Das war es dann aber auch. Also für die Fortuna bleibt es da die nächsten Wochen auch richtig schwierig, da unten rauszukommen, vor allem die nächsten Gegner, unter anderem Hertha, dann kommt noch Schalke, dann müssen sie nach Elversberg und so. Also es wird alles nicht wirklich einfacher für die Fortuna. Ja, dann haben wir noch die Bochumer Sören, die ja an Keeper Simon am Wochenende verzweifelt sind. 22 Abschlüsse für den VfL Bochum. Ja, 3 Punkte liegen lassen.
Ja, das war ein Spiel, wo man sich wirklich gefragt hat, wie viele Chancen brauchst du, um ein Tor zu erzielen. Also das war Chancen für 3 Spiele gefühlt. Ja, aber da muss man sagen, dass die Paderborner sich wirklich glücklich schätzen können. Weil ich glaube, mit einer Niederlage wäre es auch ein bisschen knapper geworden. So muss man sagen, hat Paderborn sich den Punkt dann eben auch verdient durch eine gute Torwartleistung. Bleiben damit auch im Konzert drin. Ja, und der VfL tritt so ein bisschen auf der Stelle. Bin jetzt mal gespannt am Wochenende dann. Morgen gegen Freitag gegen Nürnberg, die ja auch deutlich gewinnen konnten gegen Karlsruhe. Also das wird sicherlich auch ein interessantes Spiel, aber ich denke mal gerade für den VfL, ja, wird nicht mehr viel passieren nach unten und auch nicht mehr nach oben.
13 Spiele unter Röster, nur eine Niederlage, ja. Aber halt 6 Unentschiedene, die brechen dir dann so ein bisschen das Genick. Ja, sehr, sehr ärgerlich alles. Gut, dann haben wir noch die Gewinner des Spieltages.
Der FC Augsburg.
Oh, okay.
Da kann ich ja eigentlich nur mit dem HSV gehen, würde ich sagen.
Okay, dann gehst du mit dem HSV und dann, ich hätte ja eher gedacht, dass einer von euch ihn nimmt. Ich nehme Julian Riasson. 4 Assists am Freitag, einmalig bisher. Von daher Julian Riasson. So, und dann, Jungs, verfolgt ihr noch Olympia die nächsten Tage bis zum Abschluss oder komplett raus, Fabi?
Ja, auf jeden Fall.
Auf klar. Jeden Fall. Sehr schön. Sonntag dann auf jeden Fall schon mal einschalten. Gegen Mittag dann Eishockeyfinale steht dann auch im Programm. Sind jetzt die Halbfinals am Samstag, da können wir uns dann auch drauf freuen. Sind auf jeden Fall noch ein paar sehr schöne Wettbewerbe, die wir uns dann da reinziehen können. In diesem Sinne, eine schöne Restwoche. Nächste Woche, denke ich, Jungs, machen wir auch wieder den Donnerstag. Dann haben wir die Champions League Rückspiele auch durch. Dann passen wir
einfach
alles zusammen. Ne?
Definitiv.
Sehr schön. Perfekt. Dann hören wir uns nächste Woche Donnerstag.
Bis dann. Ciao, Jungs. Tschüss. Ciao, ciao.